Syrie insbesondere, alles, um wirklich auf dem AI-Thema wirklich eine sehr starke Haupt zu werden und ein Leader da zu werden. Und das ist etwas, was wir mit unterstützen wollen. Und ich glaube, es ist immer besser, okay, if you're here, one of the top five hottest, und du schaffst es, top five hottest companies zu werden, ist es viel besser, als in San Francisco zu sein und einer von Hunderten.
Serion unterstützt Hersteller mittels KI, automatisch Probleme in ihrer Produktion zu erkennen. Mit ihrer Technologie können Unternehmen ihre betriebliche Effizienz steigern, die Ausfallzeiten minimieren und Kosten senken. Mein Name ist Fabio Schmid und ihr hört Upbeat, den Startup-Podcast von der Schweiz. Herzlich begrüsse ich heute den Co-Founder und CEO von Serion, der Karim Saleh, hier im Coworking Space da, in Zürich.
Fabio, vielen Dank, dass ich da sein kann.
Herzlich willkommen.
Danke dir.
Wann bist du zuerst mal mit AI/KI in Kontakt gekommen?
Also, das glaube ich jetzt mehr als 5 Jahre her, meine ETH-Zeiten. Und da war es eigentlich so der Anfang, wo AI cool angefangen ist zu sein.
Also der Hype so angefangen.
Noch früher, also früher ist der heutige Hype mit LLM, so ein Gen AI und ChatGPT und all das. Sondern das war der Punkt, wo Deep Learning angefangen hat, ist ein paar Jahre schon etabliert. Man konnte schon sehen, dass man eigentlich mittels KI so dieses Dog-Cat-Images klassifizieren kann. Und das hat dann die Leute angefangen zu sehen. Es war immer noch ein bisschen so im akademischen Umfang, dass man sieht, okay, there will be big potential. Niemand konnte wissen, okay, was dann passieren wird jetzt mit LLMs und so weiter. Aber da konnte man ganz gut schon sehen, okay, du kannst schon sehr viel automatisieren, oder? Und besonders auf der Computer Vision Ebene mit ImageNet und all diese Thematiken, die sind dort, glaube ich, vor 8 Jahren rausgegangen. Und das war der erste Kontaktpunkt. Und da hatten wir einen Intro to ML Kurs an der ETH, wo, glaube ich, dann mehr als 800 Studenten mitgemacht haben. Das ist der größtbesuchte Kurs an der ETH. Und das war so der erste Kontakt.
Sie wollen selber eine Firma gründen? Mit UBS Key for Business finden Sie die passende Lösung. ubs.com/ubskey4-business.
Ganz kurz in 2 Sätzen beschrieben im Intro, was ihr macht. Erklär doch mal kurz so eure Business-Idee detaillierter.
Ja, sehr gerne. Also eigentlich, was Serion entwickelt, KI-basierte digitale Mitarbeiter, die der heutige für die Produktion, die der heutige Mitarbeiter unterstützen und helfen, Ausfallzeiten zu minimieren sowie Sicherheitsrisiken zu reduzieren. Und wie wir das machen, ist eigentlich sehr simpel. Wir nutzen handelsübliche Kameras, so normale Videokameras, CCTV, die du überall findest, und richten sie auf kritische Produktionspunkte. Unsere KI-Mitarbeiter lernen dann automatisch, genau wie ein Mensch, wie der Normalprozess aussehen soll. Und sobald etwas schief läuft, erkennen sie das und dann können basierend auf so Best Practices agieren, um dann Ausfallzeiten zu minimieren. So wie zum Beispiel, wir erkennen ein Problem, können die Maschine automatisch stoppen. Somit hast du kein Sicherheitsrisiko und geben dann all diese Informationen der heutigen Belegschaft, damit sie auch continuous improvement driven können.
Irgend auf der Webseite oder bei einem Artikel habe ich gesehen, haben die ein Video drin von Flaschenauffüllproduktion, ja. Und dann geht wie eine Flasche um und dann die andere in die Innen schlägt. Aber ihr überwachen es nur und nachher wissen Mitarbeiter, wo das Problem ist und dass sie schneller können reagieren, oder?
Nein, wir agieren auch automatisch. Wir sagen so digitale Mitarbeiter, und es ist nicht nur eine Erkennung, sondern es erkennt, reasoned oder es merkt, okay, das ist die Flasche, ist jetzt da, ich muss jetzt vielleicht die Linie stoppen, damit es dann nicht zu einem Stau skaliert. Und dann kannst du diese Logik dann haben, dass der Mitarbeiter, wenn er kommt, der weiß, okay, die KI hat schon alles gesichert, oder hier musst du vielleicht nur die Root Cause anchecken und vielleicht noch etwas machen, damit es nicht wiederholt. Aber du kannst dieses Closed Loop Aktion durchführen, oder? Und das ist halt der große Punkt dann, was die Mitarbeiter unterstützt, weil jetzt muss er nicht stressen, dass er immer hin und her rennt, damit er sicher ist, dass nichts schief läuft, sondern er weiß, er hat so ein Virtual Body that has his back.
Mhm. Wie sind wir auf die Deko?
Es hat angefangen, dass nach dem Studium, und ich war immer so sehr passionate bezüglich Manufacturing, oder? Manufacturing ist einer der wichtigsten Industrien, die wir haben, aber es leider auch von der Technologie her ist nicht so, dass immer im Hype gewesen, oder? Das heißt, nicht so viele Companies bauen für Manufacturing, viel mehr sollten es machen. Und da habe ich einfach direkt, das wurde während Covid angefangen, die Leute zu fragen, so, hey, was sind eure Challenges? Was sind eure Thematiken? Und es waren immer so 2 große Themen. Wir finden nicht mehr Leute, die an der Linie arbeiten wollen. Das ist ein Riesenthema. Das heißt, unsere heutige Belegschaft ist immer so stressed to the max. Und das zweite war, wir schaffen es auch dann nicht, unmanned stabile Produktion zu laufen. Es geht immer Sachen schief, man weiß nicht, man erkennt es zu spät, man weiß nicht warum und so weiter. Das heißt, es war okay. Viel Thema mit Transparenz, Issues mit Transparenz, du brauchst Automatisierung und da war es für uns okay, heute, wie machen es heute die Menschen? Die schauen mit ihren Augen, die schauen die Produktion an und da war es okay. First Principles, warum nutzen wir nicht einfach KI und Video, um diese gleiches Verhalten zu mimiken?
Wie verdienen wir dabei eures Geld?
Na, es ist einfach ein Subscription-Based-Modell oder je mehr Prozesse wir überwachen, je mehr digitale Mitarbeiter eingesetzt ist, desto mehr zahlt der Kunde und er zahlt nur as they go. Oder das heißt, es ist sehr incentiviert auch mit denen, dass sie Success haben, dass die Business Case stimmt, dass es für sie ein ganz guter Return on Investment gibt.
Und so Hardware, so Kameras und so, das bringen ihr oder nehmen dir die, wo die Leute, also wo Produktionen eh schon haben?
Genau,
also
für uns war es sehr wichtig, handelsübliche Hardware zu nutzen, also jetzt nichts, was wir proprietär selber entwickeln. Wenn der Kunde schon Kameras hat, nutzen wir sie direkt. Wenn nicht, dann supplyen wir ihnen Standard auch extra Kameras, die dann implementieren können. Aber meistens so ein Hybrid-Setup. Nutzen, was sie schon haben und dann andere Prozessschritte, die noch nicht überwacht sind, geben wir ihnen Kameras und können sie installieren.
Und das ist kein Problem, eure Technologie auf irgendwelche Kameras. Wie machen wir das genau? Also wir programmieren das?
Genau, also eigentlich das Einzige, was wir brauchen, ist ein Videostream. Und was die KI, was wir gemacht haben, ist, das IP von Sirion, oder? Dass man eigentlich basierend einfach nur auf den Normalprozess automatisch lernen kann, was denn normal ist und was dementsprechend dann Abweichungen sind. Und das heißt, es funktioniert dann sehr schnell. Das Einzige, was wir brauchen, ist eigentlich, dass es ein automatisierter Prozess ist. Also wir schauen uns keine Menschen an, wie sie ihre Arbeit machen, sondern es ist maschinelle, es sind Anlagen, wo auch eine Art von Repetitivity gibt.
Und welche Branche profitieren am meisten von eurer Lösung?
Genau, also für uns war es immer wichtig, diesen Fokus zu nehmen und sehr systematisch die Industrien anzugehen. Wir haben angefangen mit der Glasbehälterindustrie, das heißt, das alles wirklich von Coca-Cola-Flaschen, Bierflaschen, Nutella-Jars, Pharma-Containers und da sind wir ganz gut ausgerollt. Heute sind wir im Einsatz in 8 verschiedenen Ländern bei den größten Herstellern von Glasbehältern. Dann von dort aus haben wir es expandiert zu Tableware, das heißt zu Weingläser, normale Trinkgläser und so weiter und jetzt langsam gehen wir auch in den anderen Heavy-Industries oder wo du große Stückzahlen hast, Serienproduktion wie zum Beispiel Holz, Beton, Stahl und so weiter.
Wieso braucht es euch?
Genau, es ist halt das größte Thema ist, besonders in diesen wichtigen Industrien, wie gesagt, nur Glas, Holz, Stahl, die nicht weggehen, die wir für unser Tag und Tag brauchen, finden einfach die Hersteller keine Menschen mehr, die an der Linie arbeiten wollen. Das ist das eine. Das heißt, wir müssen Technologie machen, um die heutige Belegschaft, auch die skilled workers, die jetzt weggehen, irgendwie nicht zu ersetzen, aber dass wir die jungen Tools an ihre Hand geben können, dass sie diese Knowledge Gap bridgen können. Und das zweite ist, heute müssen sie einfach mit steigenden Energiepreisen, besonders in Europa oder in den USA, mit einfach die steigenden Kosten, Produktion zu betreiben, müssen sie einfach effizienter werden, stabiler Produktion halten, damit sie einfach weiterhin competitive bleiben und wir sicherstellen können, dass wir hier in Europa immer noch gut produzieren können. Ich glaube, es gibt einen sehr wichtigen Punkt, weil viele Leute, wenn sie an Manufacturing denken, okay, alles läuft einfach stabil. Aber eigentlich verliert die Industrie heute mehr als $1 trillion wegen unplanned downtime. Was heißt das? Die Maschinenhersteller, also die Produzenten verlieren ungefähr 20% ihres Umsatzes, weil einfach ihre Produktion manchmal schief läuft. Und das ist halt ein Riesenhebel. Und wenn man heute so schaut, okay, wie die Kosten höher werden, alles, können sich eigentlich Manufacturers das nicht mehr leisten. Und müssen dementsprechend in Technologie investieren, müssen dementsprechend jetzt mehr automatisieren, effizienter werden und auch sichere Produktion haben, damit sie weiterhin attraktiv werden, dass Leute da arbeiten wollen.
Das ist eine krasse Zahl. Billion.
Ja, wenn du denkst eigentlich, wie groß die Manufacturing Industry ist, oder? Es ist mehr als 15 Trillion annual GDP, was da von einfach Manufacturing organisiert wird. Deutschland, die ganze deutsche Wirtschaft oder die größte Wirtschaft Europas ist alles auf Manufacturing aufgebaut. Man denkt nicht oft so drüber, oder? Und auch in den USA denkt man, okay, es ist Tech und alles, aber es ist immer noch, Manufacturing ist immer noch genauso groß wie Tech, auch wenn man jetzt so sieht, Apple und Google, die jetzt Trillions of Dollars worth sind.
Warum denkst du, ist, also eben wichtig, mega, mega wichtige Industrie, aber wieso sind die so hinten drin mit der Digitalisierung und der Technologie?
Es sind zwei Sachen eigentlich. Das ist einerseits, das Technologie für Manufacturing zu bauen, ist mega schwer. Oder wenn du etwas jetzt dich SaaS-Software zu bauen, nicht wie auf unsere Laptops und etwas, aber dann, wenn du Technologie baust, die mit der Physical World interacten musst oder die dann 24/7 laufen muss in Fabriken, keine Ahnung wo, braucht das halt ein Level von technologischer Reife, die sehr schwer ist. Das ist das eine. Das ist einfach eine größere Hürde, da was zu bauen. Das zweite ist, Manufacturing ist sehr fragmented. Was heißt das? Jede Produktion sieht ein bisschen anders aus, jede Manufacturer, jede Industrie komplett anders. Und das heißt, und wie kannst du Technologie bauen, die eigentlich so Plug and Play für die verschiedenen Verticals, für die verschiedenen Manufacturing skalieren kann. Und das halt war nur jetzt möglich eigentlich mit den recent advancements in KI. Oder dass man eigentlich so Self-Learning-Lösungen hat, die jetzt sich automatisch sich auf der Produktion anpassen, jetzt egal ob die Produktion Holz oder Flaschen oder whatever produziert. Und das war halt der große Bottleneck, oder? Dass wie baust du Technologie, die robust genug ist, die gut genug ist, die genug Value generiert, dass die Leute es auch embedden und nutzen in ihren Tag und dass du auch integrierst, aber auch die skalierbar ist, sodass du ein gutes Businessmodell aufbauen kannst, das auch VCs attracten kann und wo du einen Path hast für eine 100 Billion Dollar Company.
Was sind so die grössten Herausforderungen von Idee bis zum Markteintritt?
Genau, also erstmal natürlich ist da auch zu kommen, oder? Also am Anfang war es für uns, dass die ersten Kunden bekommen, hatte ich nur ein Slide Deck. Oder das heißt, die ersten Kunden Manufacturer, das sind größere Manufacturers zu überzeugen, hey, trust us, damals war ich auch so, keine Ahnung, 22 Jahre alt, mit einem Slide-Deck, das war natürlich die erste Herausforderung. Aber dann, das ist das Erste nur. Und dann, wie ich besprochen habe, das Produkt dann zu bauen, dass es so High-Utility ist. Weil die Hürde ist einfach sehr groß, weil für irgendeinen Manufacturer ist es ein Risiko, neue Technologie reinzubringen, weil er muss all die Leute mit im Boot mitholen. Du musst die Technologie dann integrieren in deine Prozesse und so weiter. Das heißt, es braucht halt viel Aufwand, besonders für den KI-Space, dass du robust und secure AI baust, bis du zum Punkt kommst, wo die sagen, okay, this is a solution, I can scale across my operation. Und dann das Zweite ist, wie gehst du einfach systematisch das Markt an, wo es verschiedene Industrien sind, die vielleicht verschiedene Painpoints haben, die verschiedenen Sprachen haben.
Was sind so Kundenfeedbacks?
Das ist der Punkt, wo es am meisten uns immer pusht, oder? Weil heute zum Beispiel, ich hatte gestern mit unserer Kunde in den USA und klar Feedback, it's changing the way how we work, oder? Und das zeigt halt, weil für sie ist es halt ist so, we didn't see and now we see. Jetzt haben wir die Visibility, jetzt verstehen sie, was passiert für die Leute, oder? Jetzt kann ein Mitarbeiter den Rücken zur Linie geben, ohne jetzt Angst zu haben, dass die Linie jetzt abbrennt. Und dieser Change in the way they work ist dann für uns natürlich auch das größte Win.
Wie viel Nein hast du gekriegt am Anfang, bis einmal ein Jahr gekommen ist?
Ja, sehr lang, oder? Es ist, weil das ist halt. Und das Problem ist immer die Herausforderung, weil Leute nicht gesagt haben, nein, es macht nicht Sinn, sondern, ja, es ist die Zukunft, aber niemand will mit dir jetzt anfangen. Niemand will diesen ersten Step nehmen. Und das ist das Schwerste, weil dann hast du immer so Mühe, aber du weißt, okay, nein, es braucht die Welt, aber der Step bis dorthin war einfach sehr mühsam, oder? Weil du musst immer dann durchweiten, die Trust bauen, so schnell wie möglich. Du musst so schnell wie möglich implementieren, damit du zum nächsten sagen kannst, hey, du bist nicht der Erste, keine Sorge, keine Angst. Und das war halt die größte Challenge da.
Mhm. Wie sind wir finanziert?
Genau, also wir sind vor 2 Jahren durch Y Combinator gegangen. Das ist das renommierte, also Early Stage US Investor, oder die auch die First Backers von Airbnb, Dropbox, Stripe und so weiter waren. Und dann haben wir ungefähr 3,5 Millionen von US-Investoren angesammelt und auch Schweizer. Und dann noch dazu 1,5 vom Technologiefonds in der Schweiz. Das heißt insgesamt 5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und das hat uns sehr weit gebracht.
Das ist eine sehr große Summe zum Start, oder? Kannst du viel mit dem machen?
Jein, oder? Also erstmals, oder? Wenn du die besten Engineers haben willst, Talent ist auch teuer, oder wenn du die besten KI-Talent haben willst, besonders auch im Platz in Schweiz, ist das natürlich, bringt es dir nicht so weit. Oder wenn du schaust, also das Ziel ist halt auch hier wirklich eine Category-Leading-Company zu bauen, auch wenn es aus Zürich ist, oder? Was nicht so oft passiert. Und wenn du es uns vergleichst, zum Beispiel mit amerikanischen Counterparts, die auch AI aufbauen, oder die Summen sind viel, viel kleiner.
Sind wir aktuell noch auf Investorensuche?
Nein.
Im Moment?
Nein, im Moment heads down, kompletter Fokus auf unsere Kunden, unser Produkt besser zu machen, mit unseren Kunden weiter zu expandieren, weil meist unsere Kunden sind auch Riesenunternehmen, die haben vielleicht 200 Produktionslinien across 34 Fabriken weltweit. Das heißt, auch mit denen haben wir immer ein Riesenpotenzial mit zu wachsen. Das ist der Fokus, so wie auch die verschiedenen Industrien, um
die Industrie da und so unterstützen, ihre größten Challenges in terms von Workforce Shortages, aber auch Effizienz, Bottlenecks zu helfen.
Hast du Tipps für Gründerinnen und Gründer, die auf Investorensuche sind? Wie geht man da am besten vor?
Genau, ich glaube, es ist immer das Beste, dass man was macht, was man zeigen kann. Oder das meiste. Also ich glaube, Investoren wollen immer das Bias towards Action sehen. Okay, was hast du jetzt gemacht, auch wenn du jetzt wenige Resources hast? Hast du schon mit Kunden geredet? Konntest du schon vielleicht Design Partners anholen? Konntest du vielleicht so das erste Prototyp machen? Und das ist immer der beste Leverage. Weil dann hast du auch, bist du immer zum Punkt, wo du sagen kannst, okay, ich brauche, das wäre gutes Geld, aber ich will auch ohne das Geld überleben. Und zu diesem Punkt zu kommen, das ist immer mein bester Advice, das anzugehen.
Mhm. Habt ihr Pläne für Zukunft noch eures Geschäftsmodell auszubauen?
Also eigentlich unser Gedanke ist, also was wir heute haben, ist die Telematik-Mitarbeiter oder eigentlich so Eisen des Sky für die Produktion ist oder ist so die Sicherung für die Produktion. Und mit der Zeit, also das erste ist, das Schöne an diesem Prozess ist sehr skalierbar, weil es einfach eine Videokamera, die kannst du auf irgendeinen Prozess tun. Das heißt, unser Mindset ist, das hilft uns sehr schnell auf sehr viele Produktionslinien zu kommen. Und wenn wir da sind und wenn wir schon da und Leute uns relyen on Sirion, dass sie die Produktion sichern, dass sie die Steuerung dann auch machen, wir haben schon die Integration, öffnet sich dann sehr viele neue Doors, oder du kannst andere Daten dann einbeziehen, außer nur das Visuelle, die Daten, die schon vorhanden sind und wirklich dann zum diesen Orchestration Brain werden, der dann die ganze Produktion dann steuert, beyond einfach, okay, Abweichungen erkennen und da reagieren, sondern vielleicht auch vorher predictive Sachen sehen, Parameter anpassen und so weiter, dass du eigentlich wirklich autonom laufen kannst.
Sind ihr die Ersten in dem Bereich?
Ja, also es war immer, also Computer Vision war zum Beispiel ein Thema, wo du hattest sehr viel, seit 20 Jahren ist schon etabliert für Qualitätskontrolle zum Beispiel, dass Leute schauen, okay, gibt es Kratzer auf der Becher und so weiter. Video in Echtzeit zu bearbeiten, es war erst möglich, wenn wir angefangen haben, oder weil diese Progress in Deep Learning. Und wir waren dann die Ersten, die gesagt haben, hey, okay, anstatt dass ich jetzt nur das Endprodukt anschaue, warum schaue ich mir denn nicht den Prozess selber an? Und somit kann ich Probleme frühzeitiger erkennen und so weiter. Und im Bereich so Video AI fokussiert auf maschinelle, auf den Prozess, auf Abläufe, sind wir die Ersten und immer noch der Leader da.
Aber ihr seid Konkurrent.
Genau, das wird. Und das ist auch gut, oder? Das ist halt das Validation, das wir machen. Und deswegen ist es für uns, das wäre die Frage, ob ich fundraise oder nicht. Nein, heads down. Jetzt gehen wir voll Gas, oder? Um weiterhin der Best in the Markt zu sein und Market Leader in all den Verticals, die wir reingehen.
Businessplan hat sich der über die, wie lange sind, 3 Jahre sind wir jetzt dran, gell?
Genau, ja.
3 Jahre. Hat sich der von Anfang bis jetzt verändert oder ist er gleich geblieben?
Nein, also ich glaube, die Mission ist gleich geblieben, aber wie wir dorthin kommen, das ändert sich die ganze Zeit und das auch muss, glaube ich, so sein. Du brauchst diese Leanheit, du brauchst, dass du integrierst, du brauchst einfach, ich sage immer, der Job von einem Founder ist seeking truth, oder? Du hast eine Hypothese, wie die Welt aussehen soll, und du musst dann immer vom Markt, von schnell testen, rausfinden, bist du auf dem richtigen Weg oder nicht. Und zum Punkt zu kommen, dass wir sagen, hey, wir sind angefangen einfach nur mit einer Tool, die Probleme erkennt und die aufzeigt auf einer Dashboard, oder? Zum Punkt zu kommen, dass wir wirklich dieses Closed Loop End-to-End machen, das hat sehr viel Learning, sehr viel Iteration, sehr viel auch Trial and Error gebraucht. Und das, glaube ich, braucht es dann in einem guten Startup, diese schnelle Iteration Cycles.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelsseitig.ch/Upbeat machen. Abonnieren uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr eure Podcasts hört, dann verpasst ihr sicher nicht die wöchentliche Podcast-Folge. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, erzähl doch mal ein bisschen über deinen Hintergrund. Du hast vorhin schon mal erwähnt, ETH. Ja. Wie bist du in der Startup-Welt gelandet?
Ja, also ich bin ursprünglich aus Ägypten auch da aufgewachsen, oder da war ganz, ganz weg von alles Technik. Da war ich ein professioneller Wasserballspieler, oder das sagt vielleicht nicht viel hier in der Schweiz. Also ganz, ganz anders, aber dann hat immer dann so 17, 18, habe angefangen, so Passion für Tech, oder das war, saß ich immer in Ägypten, dann siehst du die Dokus über, keine Ahnung, Larry Ellison, die von ihrem Doorroom Oracle für bis zu 100 Milliarden hochgemacht haben, und da wurde ich ein bisschen so fascinated, oder was die Power von Technology ist und was für einen Impact man aufbauen kann. Sehr leicht, also nicht leicht, aber relativ leicht, was früher nicht möglich war. Und da habe ich auf die ETH Schoß und gesagt, ah, okay, es sieht nach einer ganz guten Uni aus, oder da war die Hypothese, hatte ich gerade so das Social Network mir angeschaut und gesehen habe, wie die alle mit Mark Zuckerberg da im Dorm aufgebaut haben, da habe ich gesagt, okay, hier komme ich zur ETH und finde mir einen Mark Zuckerberg, wo ich da mitziehen kann. Aber das war eigentlich wirklich die Motivation, gesagt, hey, ich komme jetzt zur Schweiz, komme da zur ETH, studiere Elektrotechnik da, Und da habe ich den Zugang zum besten Talent, Zugang zur ganzen Welt, oder um da was zu bauen. Dann Elektrotechnik von 7 Jahren ungefähr in der ETH gekommen, Elektrotechnik studiert, und dann parallel zum Studium auch Unicorn Labs mit aufgebaut, und das war auch so die erste Erfahrung oder mit Entrepreneurship, mit dem Ökosystem in der Schweiz. Und was wir damals gemacht haben, war andere Startups unterstützen, ihre Prototypen aufzubauen. Das war so der Gedanke. Du hast gutes Talent in der ETH, du hast vielleicht dann unternehmerische Leute von der HSG, von der EHL und so weiter, die vielleicht das Entrepreneur, sie haben einen Painpoint, das sie in der Welt gesehen haben, sie wollen das Leben, aber nicht das Technical Acumen, und dann combinest du die zusammen und hilfst diesen Leuten, den Start zu bekommen. Und das war eine sehr coole Erfahrung, weil da hatten wir ganz gesehen, okay, verschiedene Produkte gesehen, verschiedene Startups, verschiedene Founders getroffen, sehr im Ökosystem, und das hat natürlich auch sehr viel auch mir geholfen beim Start, dass ich dann schon Netzwerk hatte, schon Zugang zu bestimmten Investoren, auch aber im kleineren Maß, auch die richtigen Co-Founders dann finden, und dann mit meinem Co-Founder Nikolai, der an der ETH sein PhD in Computer Vision gemacht hatte und schon eine andere Computer Vision Company aufgebaut ist, jetzt mega successful ist, auch aus der Schweiz, und dann sind wir zusammen auf diese Reise gegangen.
Während der ETH bist du gleichzeitig noch der Kapitän von der ägyptischen Wasserball-Nationalmannschaft gewesen. Wie hast du das unter einen Hut gebracht?
Es war challenging. Also ich glaube, im Nachhinein will ich es nicht nochmal machen. Das war eigentlich noch, da gab es noch kein Remote Uni, oder? Aber meine Professoren waren lieb genug, dass sie das mir erlaubt haben, dass ich eigentlich dann alles remote machen. Aber im Endeffekt hattest du dann alle Unterlagen, du hattest die Vorlesung nicht gesehen. Und dann bin ich dann zwischen immer Ägypten, Schweiz und Trainingslagern, zum Beispiel in Griechenland und so weiter gewesen. Und dann 2019 habe ich dann meine letzte so U20-WM gespielt. Das war in Kuwait mit der ägyptischen Nationalmannschaft. Und dann nicht mehr, dann war es für mich okay, enough.
Wie lange hast du gespielt?
So 12 Jahre.
12 Jahre,
ja, genau.
Krass. Mal etwas Größeres gewonnen?
Titel? Also ich war 10-mal ägyptischer Meister, Afrikameister, und dann 3 WMs mit, also einmal in Serbien, einmal in Montenegro, einmal in der Kuwait.
Ist Wasserball ist olympisch, gell?
Oder Wasserball ist olympisch. Das wäre der nächste Step, aber das wäre dann sehr schwer mit dem gleichen Hut, mit dem Startup dann zu machen.
Dann ist das Herz halt nachher wirklich für genau, Tech.
Ich bin allgemein ein sehr, ich mag immer so Singular Focus. Ich bin so, mach was, dann geh all in, mach's dann richtig. Und seitdem ich an Serien arbeite, ist das Mittelpunkt von alles, was ich mache, oder und alles rum und dran, wenn ich mache, ob Sport oder Auszeit und so weiter ist, damit ich besser da performen kann.
Du bist auch Forbes 30 under 30, habe ich gesehen.
Genau, das war seit 2020,
oder?
Seit 2020, ja, das ist auch die Unicorn Labs Zeiten. Das ist natürlich schön und gut, aber im Endeffekt, was zählt, ist auch der Impact, den aufbaut, oder? Und solche Anerkennungen sind nice, aber ist auch nicht der Main Reason, warum wir machen, was wir machen.
Also du bist sehr, sehr humble, merke ich so. Wirklich so sehr bescheiden.
Ich glaube, das Business humbelt dich. Also ich glaube, mit der Zeit, man lernt halt, wie schwer es wirklich ist, oder? Und wie hart es ist und wie oft man runterfällt, dass man eigentlich, es gibt keinen anderen Weg, außer humble zu sein, oder? Und das auch mit der Wasserballzeiten. Du arbeitest und vielleicht kommst du nicht dran, du fällst runter, und dann einfach dieses weiterzugehen, das alleine gibt dir die Möglichkeit, dass, okay, nicht humble zu sein bringt dir nichts, weil you can fall very quickly and alles ist fungible in dem Sinn.
Mhm. Welche Station in deinem CV hat dich am meisten geprägt?
Ich glaube, meine Wasserballzeiten. Ich glaube, das mit dem Wasserball, das war so, weil das habe ich so als ich acht Jahre alt war, oder? Das war so meine Zeit. Und dann hatten wir so mit 12, 13, 14. Du im Sommer trainierst du 2-mal am Tag, am Morgen und am Abend, und gehst nicht aus und so weiter. Ich glaube, dieses Sense of, erstmal, hey, sacrificing for a bigger cause. Das wurde sehr, sehr früh eingeprägt, oder? Und da bin ich mega dankbar. Aber auch dieses no excuses. In Ägypten hatten wir manchmal richtig härtere Wasserballcoaches, wovon ein bisschen fragewürdig ist, ihre Methoden. Aber da hattest du immer so, okay, nein, es gibt keine Excuse, mach einfach, oder? Und dann hattest du auch oft so, du arbeitest und du siehst den Outcome nicht, jetzt gerade, vielleicht kommt das 3 Jahre später, aber es kommt. Und das ist halt dann mega wichtig, oder? Weil besonders bei Startups oder bei Serien, also jetzt geht es uns sehr gut und ich glaube, wir sind auf einer ganz guten Trajectory. Aber es gab auch sehr schwere Zeiten, oder? Und da zu sagen, hey, nein, es gehört dazu, ist easy. man kann es jetzt durchpowern. Das glaube ich, habe ich alles von der Wasserballzeiten.
Wie bald ist die heutzutage fit?
Ja, dann muss, also ich glaube, wenn jemand so 10-12 Jahre seines Lebens, bis du zweimal am Tag trainiert, musst du irgendwie dabei, sonst wird es auch mit meinem Essen nicht mehr sustainable sein. Ich versuche jede Woche 5 bis 6 Mal zu trainieren. Gym oder dann so Hit-Workouts mit anderen Leuten. Manchmal, wenn ich auch will, dass einfach mir jemand sagt, was ich machen soll und einfach mein Hirn komplett abschalten, dass ich versuche und dann Essen, auf dem Essen sehr zu achten. Oder ich bin immer so im Mindset, okay, du musst einfach fit sein, du musst gesund sein, damit du auch am Best Level performen kannst.
Jetzt bist du Unternehmer. Das bringt viel Freiheit damit, aber auch viel Risiko. Wie bald ist das im Einklang?
Genau, also Ich sehe eigentlich, dass man sagt immer, es ist cool, du bist ein Unternehmer oder du bist eigener Boss, du kannst das Freedom. Ich finde es also nicht das Freedom, oder? Weil du kannst nie abschalten. Also es ist gar nicht Freedom. Ich sehe es auch nicht als Freedom, weil okay, theoretisch könnte ich vielleicht von wherever arbeiten oder auch vielleicht mehr Zeit nehmen, wenn ich will, aber es passiert praktisch nie. Aber es ist halt sehr fulfilling work, oder? Ich glaube, diese Journey durchzugehen und zu sehen, so, hey, das war eigentlich eine komplett auf Slides und jetzt zu sehen, wenn ich da sitze, oder? Und wir sehen, es passiert ein Problem in einer Fabrik in Italien, unsere Karriere stoppt automatisch und verhindert einen Brand oder dann in der Türkei und so weiter. Ist sehr fulfilling. Und dann auch mit dem Team dann zu arbeiten, oder? Wir hatten vorgestern unser Christmas Dinner mit dem Team hier in Zürich, Riesenfondue essen. Und das macht halt Spaß, oder? Und dann sagst du, okay, ja, es ist hart, aber it's worth it. Und dann, wenn ich immer mich frage, auch bei den harten Zeiten, is there anything else I would rather do? No. Auch wenn das Risiko groß ist, weil ich glaube, man wird immer schlauer und wiser und es bringt immer was.
Wie groß ist euer Team jetzt?
Also wir sind total 16, 12 Core-Members hier in Zürich und dann haben wir 4 Remote, die dann überall, auch bis in Ägypten, das war für mich wichtig, dass wir auch da ein bisschen so unterstützen. Da habe ich auch ein paar jüngere dann Engineers, die beim Wasserball gespielt haben und an ein Team mitgebracht. Genau, aber das Core-Team hier 12 in Zürich.
Bist du Neuping in Kairo?
Ich versuch's so viel wie möglich, oder? Weil da meine ganze Familie, also meine ganze Freunde, also viele von meiner Freunde.
Du hast doch keine Familie?
Nein. Genau, also das für mich versuche ich so viel wie möglich. Dieses Jahr zum Beispiel war es schwierig, weil da müssen wir richtig pushen. Das ist natürlich die Freiheit. Es gibt keine wirkliche Freiheit. Aber es ist etwas, was für mich wichtig ist, ist immer wieder da zurückzugehen.
Was sagt deine Familie zu deinem Unternehmen?
Ich glaube so, es ist immer, meine Mama ist immer so, Karim, take a break. You should be proud of where you are. Und ich bin immer derjenige, ja, nein. Es gibt noch einen langen Weg zu gehen. Also das ist auch ein sehr großer Teil, oder was mich am meisten geprägt hat. Einerseits der Wasserball, aber auch, glaube ich, das mit das Family oder zu haben, die mega supportive ist von Day One, oder meine Eltern waren immer so wichtig, dass wir die beste Education haben, was auch nicht selbstverständlich ist, oder wenn du in Ägypten und Kairo aufwachst. Das so ist ein mega Privileg und gleichzeitig auch einer der größten Punkte, warum ich das Gefühl habe, okay, I have to push, oder? Auch mit Sport. Sie haben es immer gepusht, dass es wichtig ist, dass man Sport ist, es ist wichtig, dass man gesund ist, es ist wichtig, dass man balanced. Und auch heute, größte Support, den ich habe.
Schön, mega schön. Jetzt, du bist sehr jung und als Startup oder als Gründer wird man manchmal in Sachen hineingeworfen, wo man nicht so viel Erfahrung hat. Jetzt gerade wie Teamführung. Du hast ein Team jetzt von 16 Leuten. Was für ein Chef bist du?
Also, ich würde sagen, ich bin schon bis auf der härteren Seite und habe auch sehr große Anforderungen fürs Team, also auch für uns alle, oder? Weil ich glaube, das ganze Team ist auch weiß, was wir erreichen wollen, dass wir wirklich ein richtig großes Category-defined Company aufbauen wollen. Und das braucht, dass man extra pusht. Das Gute ist, mein Co-Founder Nikolai ist ein bisschen anderer Typ als ich da.
Good Cop, Bad Cop.
Ja, ich würde es nicht so, nennen. Aber ich glaube, er balanced mich ganz gut aus. Er hat auch schon ein ganzes Team aufgebaut, seine previous Company. Er ist jetzt, hat 50 Mitarbeiter jetzt oder so. Hat er viel Erfahrung. Ich glaube, wir beide haben einen guten Balance. Aber um ehrlich gesagt, unser Team und was wir auf unser Team alle arbeiten, sehr autonom. Sie wissen, was sie machen sollen. Sie wissen, wie sie es machen sollen. Und deswegen sehe ich mich nicht so in dem Sinn als Chef. Das Einzige, was ich sage, ist, okay, was ist unsere Ziele? Die sind vielleicht ein bisschen ambitioniert und hart. Aber ich glaube, es ist im Großen und Ganzen gut.
Kannst du auch ein bisschen auf die Erfahrungen als Captain vor Wasserballmannschaft so ein bisschen zurückgreifen, also die Leader-Eigenschaft?
Genau, das sind auf jeden Fall, das hat sehr, sehr stark geholfen, oder dass man schon von jung aus dieses leadership Function haben, wie man die Leute auch pusht oder und aber auch weiß, okay, wann man ein bisschen zurückhalten muss oder und wann man die Support geben muss oder die extra Hand. Es ist natürlich immer wichtig, dass man auch nicht one-to-one kopiert, weil eine Wasserballmannschaft ist anders als eine Company Team oder die Characters sind anders, die Motivationen sind anders und so weiter. Aber das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Aber ich glaube, besonders wenn man jung ist, der Job ändert sich, wenn es gut läuft, jede 6 Monate. Jede 6 Monate hast du eine komplett neue Rolle. Und das ist immer eine Herausforderung. Das heißt, immer wenn man auch einen Milestone erreicht, okay, ist nice, aber jetzt musst du zur nächsten Milestone und das erfordert eine ganz andere Skillset. Deswegen, ich glaube, man muss immer dieses Open Mind haben fürs Constant Learning und nur, wie kann ich mich bessern, weil ich muss mir eingestehen, in jeder Zeitpunkt bin ich unqualifiziert für meine Rolle. Und ich glaube, das wird auch sich nicht in der kürzesten Zeit ändern.
Da sind wir wieder bei Humble.
Ja, aber ich glaube, sonst ist es einfach, es ist halt wahr, oder? Es ist ein ganz anderer Job, wenn du zu dritt bist, dann wenn ihr jetzt 15, dann wenn ihr 100 seid, wenn ihr dann 1000 seid. Und wenn man da das Gefühl hat, okay, man kann alles, dann fährt man die ganze Bude durch die Wand, oder? Und es ist halt dann sehr, sehr wichtig, weil ich finde es auch, du hast am Anfang gesagt, hey, das ist eine große Summe. Ich finde es nicht groß, relativ, aber es ist immer noch, ich bin sehr dankbar dafür, oder? Und ich, okay, how do you need to do all of these investors justice, your team who trusted you justice, your customer do them justice. Und das, glaube ich, das Kleinste, was du machen kannst, ist einfach immer auf dieser Constant Learning Journey zu sein.
Du hast vorher von Milestones geredet. Was ist so der größte Meilenstein jetzt in den Jahren, wo du mit Serion am Start bist, wo du dir einfach in Erinnerung geblieben ist, würde ich erzählen.
Ich glaube, für mich war der größte Milestone, dass wir diesen ersten digitalen Mitarbeiter komplett eingeführt haben, der auch agiert. Das war für mich so ein Riesending, dass ich da sitze und ich sehe, es gibt irgendein, wie ich sehe vor Ort, die Maschine, also etwas läuft schief in der Produktion in einem Werk, was 3 Länder weit von uns entfernt ist. Und ich erkenne das automatisch, agiert automatisch, contain das Problem, leitet das denn mit und wir sehen komplett, der Kunde schreibt uns, hey Leute, ihr habt ein riesen Problem verhindert. Das war für mich so ein riesen Milestone, wo ich dann wirklich auch die Überzeugung bin, okay, what you're building is really important, braucht die Welt und wir müssen weiter da pushen. Das, glaube ich, war für mich der größte Meilenstein.
Wieso ist die Schweiz der Standard, den ihr euch ausgesucht habt, wo jetzt, aber du sagst, die Welt braucht. Die Schweiz ist im Vergleich zu anderen Ländern jetzt im Manufacturing ja nicht riesig. Ja. Wieso haben wir den Standard Schweiz ausgesucht?
Ja, also wir von Day One wussten wir, dass unsere Kundenkundschaft global sein wird, weil auch die Customers, die haben überall, das heißt, in dem Fall war es eigentlich für uns egal. Die Schweiz ist einfach gut, ist sehr zentral. Oder das heißt für uns, wenn wir Europa anschauen, oder ist es the best place to be, da kannst du überall da sein. Und das heißt, ich sehe einfach nur da und die USA als so meine Standort. Aber der Main Grund war, to be honest, diese Talent Density. Du hast einfach richtig gutes technische Talent da in der Schweiz. Und du hast auch eine so gute Competition, oder? Das merkt man auch jetzt. OpenAI hat jetzt wieder ein Office da aufgebaut, Anthropic oder mit Google und so weiter. Aber du hast ein sehr, sehr gutes Talent. Du hast sehr gute Nähe zu die ganzen Ländern. Und ich glaube, die Schweiz hat alles, was es, oder Zürich insbesondere, hat alles, um wirklich auf dem AI-Thema wirklich eine sehr starke Haupt zu werden und ein Leader da zu werden. Und das ist etwas, was wir mit unterstützen wollen. Und ich glaube, es ist immer besser, okay, if you're here, one of the top 5 hottest companies zu werden, ist es viel besser, als in San Francisco zu sein und einer von Hunderten, weil dann attracts du den Top-Talent in Zürich und der ist genauso stark wie der Top-Talent in SF.
Was ist so eure Vision? Wo seht ihr euch in 5 Jahren?
Genau, also mein Ziel, oder, ist es auf jede Produktionslinie, die es auf der Welt gibt, zu überwachen. Oder faktisch, wie es gibt, jetzt 10 Millionen Produktionslinien weltweit ungefähr, plus minus. Oder? Und das heißt, es ist ein riesen Market to win. Für mich ist jetzt, ich will zumindest jetzt in den nächsten 5 Jahren auf in 10 Industrien Market Leader da sein und richtig da sein, dass wir wissen, hey, diese Industrien, we changed the way they operate. Because of our technology, to the better. Und das halt, dass ich, dass Leute, dass wenn wir auch auf der, in der Fabrik gehen oder und haben wir diese Safety Helmets mit Serial Logo, dass Leute immer wieder weiterhin zu uns kommen und sagen, you're the guys from Serial, we love your product, yeah, thanks, you're making our life easier. Und das einfach so zu groß, zu so vielen Operators und Produktionsleuten wie möglich zu bringen.
Was hast du für Tipps für junge Gründerinnen und Gründer, die kurz vor dem Start sind oder schon mit drin sind?
Ja, ich glaube, es ist das Einzige, was das Wichtigste ist, talk to customers. Ich glaube, es ist einfach viel, es ist auch leider oft in der Schweiz, oder man, weil man hat auch dieses Knowledge nicht, wie zum Beispiel, was die Chance wir hatten, von Y Combinator zu lernen und so weiter. Talk to customers, just get started, start small and get big. You don't need now to, du musst nicht erstmal zu Investoren das Geld einsammeln, um dann anzufangen. Du kannst sehr schnell anfangen, go validation, lern mehr von der Welt und vermeide den Ansatz, dass man etwas so in Isolation aufbaut und dann für 2 Jahre versteckt und erst dann zum Markt dann geht, was vielleicht früher öfters dann passiert hier ist.
Karim, danke viel mal für das spannende Gespräch und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit Serial.
Danke dir, Fabio. Es war sehr cool. Hat mich sehr gefreut.
Das freut mich natürlich auch. Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelsseitig.ch/Abit machen. Abonnieren uns doch auf Spotify, Apple oder überall abonnieren eure Podcasts hören, dann verpassen ihr sicher auch nicht die wöchentliche Folge. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Schöne Woche. Danke fürs Einschalten. Tschüss zusammen.